Heute beschäftigen wir uns mit der Rechtsformwahl. Welche Rechtsform brauche ich für mein Unternehmen? Da müssen wir ein Mosaik aus steuerrechtlichen und zivilrechtlichen Überlegungen zusammensetzen, um im Ergebnis dann auch tatsächlich die richtige Rechtsform für unser Unternehmen zu finden. Häufig wird in der Praxis primär zivilrechtlich gedacht. Es wird vorausgedacht, welche Streitigkeiten können mit meinen Mitgesellschaftern auftreten, was passiert dann mit dem Gesellschaftsvertrag, was passiert mit der Satzung, der kommt in die Schublade und der wird wieder rausgeholt, wenn der Streit entfacht ist, wenn der Streit auftritt. Man sollte in den gesellschaftsvertraglichen Regelungen aber nicht nur versuchen, den Streit mit den Mitgesellschaftern vorauszudenken, sondern auch den Streit mit dem Finanzamt. Viel zu selten werden Gesellschaftsverträge von Beginn an auch steuerrechtlich gedacht, um Auseinandersetzungen mit der Finanzverwaltung ja vielleicht zu vermeiden, bestenfalls oder eben auch abzumildern. Die erste große Grundsatzfrage, die man sich natürlich stellen muss, ist: Brauchen wir eine Haftungsbeschränkung für unser Unternehmen? Und da springen viele in der Praxis direkt auf die Kapitalgesellschaft, die GmbH, die UG, in seltenen Fällen auch die kleine AG. Aber mit der Personengesellschaftsform GmbH und Co. KG können wir auch die vollständige Haftung der Gesellschafter vermeiden. Was bedeutet vollständige Haftung der Gesellschafter? Das bedeutet, dass die Gesellschafter zu Beginn der Gründung der Gesellschaft einmal ihre Einlage leisten und dann für Forderungen der Gläubiger, für Schulden der Gesellschaft nicht mehr einstehen müssen. Das ist aber kein Kriterium, wo wir uns für eine besondere Rechtsform, insbesondere nicht für entweder Kapitalgesellschaft oder Personengesellschaft entscheiden können. Das können wir in den meisten Gesellschaftsformen herstellen, dass die Gesellschafter von den Verbindlichkeiten der Gesellschaft freigestellt sind beziehungsweise für diese nicht einstehen müssen. Ganz wichtig ist zu bedenken, sind wir Mehrheitsgesellschafter oder Minderheitsgesellschafter? Es gibt Rechtsformen, wie die Aktiengesellschaft beispielsweise, die ist geschaffen für die Mehrheitsgesellschafter. Warum? Ja, weil die Minderheitsgesellschafter in der Aktiengesellschaft nur ganz geringe Einflussmöglichkeiten haben. Sie haben nur sehr beschränkte Rechte. Ganz anders ist das bei der GmbH. Völlig unabhängig von der Höhe der monetären Beteiligung, von der Höhe der Einlage, vom Prozentsatz, mit dem man am Nennkapital an einer GmbH beteiligt ist, hat jeder Gesellschafter, auch der Gesellschafter, der nur mit 1% beteiligt ist, das Recht, jederzeit in sämtliche Geschäftsunterlagen Einsicht zu nehmen und jederzeit die Geschäftsführung zu befragen. Wenn man als Mehrheitsgesellschafter unterwegs ist, sollte man sich überlegen, ob man tatsächlich die Rechtsform der GmbH wählt, weil die Minderheitsgesellschafter, wenn Streit aufkommt, die Geschäftsführung lahmlegen können. So kann beispielsweise gefragt werden auf Seite 74 des Fragenkatalogs, Frage 154, was hat denn der Seifenspender aus der Damentoilette gekostet? Das ist eine Frage, die an eine Tochtergesellschaft eines deutschen börsennotierten Unternehmens gestellt wurde. Und Sie müssen nicht meinen, dass ein Gericht einschreiten würde und das als rechtsmissbräuchlich bezeichnet. Daraus kann man dann auch ableiten, welche Rechtsform ist geeignet, Mitarbeiter zu beteiligen. Auch bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weiß man nie, kommt Streit auf, wird das Arbeitsverhältnis beendet, ja oder nein? Also auch dort, wenn man plant, Mitarbeiterinnen und oder Mitarbeiter aufzunehmen, dann sollte man sich eher an einer Rechtsform orientieren, die den Minderheitsgesellschaftern nicht so viel Rechte einräumt. Das ist die kleine Aktiengesellschaft. Das ist beispielsweise aber auch die GmbH und Co. KG im mittelständischen Bereich, wo wir dann Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als Kommanditisten beteiligen. Die Kosten. Die UG kann als Kapitalgesellschaft mit 1 Euro Nennkapital gegründet werden. Die GmbH kann mit einem Mindestkapital von 25.000 Euro gegründet werden. Und die Aktiengesellschaft bedarf einer Kapitalaufbringung von 50.000 Euro. Nun muss das jeweilige Kapital bei der Gründung nicht unmittelbar vollständig eingezahlt werden. Ich bin aber ein großer Freund davon, es zu tun. Denn wenn nicht unmittelbar das Kapital vollständig eingezahlt wird, läuft man Gefahr, dass diese Forderung auf einen Gesellschafter, auf eine Gesellschafterin zukommt, zu einem Zeitpunkt, wo sie es erst recht nicht mehr gebrauchen können. Die Aktiengesellschaft ist nicht nur vom Nennkapital 50.000 Euro vergleichsweise hoch angesiedelt, sondern auch die laufenden Kosten sind bei der Aktiengesellschaft höher als in den anderen Gesellschaftsformen. Das ist dadurch bedingt, dass die Aktiengesellschaft zwingend einen geschäftsführenden Vorstand hat, zwingend einen aufsichtsführenden Aufsichtsrat und die Gesellschafterversammlung, die man dort Hauptversammlung nennt. Das ist bei der GmbH als Kapitalgesellschaftspendant beispielsweise anders. Da kann ein Beirat eingerichtet werden, wenn wir es wollen. Das können wir gestalten, wir müssen es aber nicht. Vom Gesetzes wegen bestehen bei der Kapitalgesellschaft in der Rechtsform der GmbH lediglich die Organe Geschäftsführung und Gesellschafterversammlung. Anders als bei der Aktiengesellschaft ist die Geschäftsführung in der GmbH weisungsgebunden. Das heißt, die Gesellschafterinnen und Gesellschafter einer GmbH können jederzeit die Geschäftsführung anweisen, dieses zu tun oder jenes zu lassen. Das geht bei der Aktiengesellschaft nicht. Die GmbH und Co. KG, also eine Kommanditgesellschaft, wo der persönlich haftende Gesellschafter eine GmbH ist, und dadurch führen wir insgesamt die beschränkte Haftung der natürlichen Personen, die hinter der Gesellschaft stehen, herbei, ist ein Mittelding, was diese Gesellschafterrechte anbelangt. Ein Mittelding zwischen Aktiengesellschaft und GmbH. Wir haben weitestgehend Vertragsfreiheit, wir können das frei gestalten. Wenn wir unter die zivilrechtlichen Überlegungen einen Strich ziehen, dann kommt die Aktiengesellschaft eher für größere Unternehmungen in Betracht, weil sie aufwendiger ist. Sie kommt in Betracht für Mehrheitsgesellschafter, weil die Minderheitsgesellschafter in der Aktiengesellschaft nur sehr, sehr beschränkte Einflussrechte haben. Während die GmbH in Betracht kommt im mittelständischen Bereich, sie ist kostengünstiger als die Aktiengesellschaft. Dort muss man aber damit rechnen und in Kauf nehmen, dass die Minderheitsgesellschafter sehr großen Einfluss haben, dass die Minderheitsgesellschafter Einsichtsrechte und Fragerechte haben. Wenn Streit aufkommt, können diese Rechte von dem Minderheitsgesellschafter, der Minderheitsgesellschafterin instrumentalisiert werden und die Geschäftsführung lahmgelegt werden. Wenn man dann versucht, die Minderheitsgesellschafter im Streit rauszukaufen, dann kann auch eine kleine Beteiligung durchaus teuer werden. Das sind so die zivilrechtlichen Überlegungen, die wir anstellen müssen. Kommen wir zum Steuerrecht. Ja, da haben wir die großen Unterscheidungen, den großen Unterschied zwischen Kapitalgesellschaft einerseits und Personengesellschaft andererseits. Die Kapitalgesellschaft ist ein eigenes Steuersubjekt. Die Gesellschafter hinter der Kapitalgesellschaft haben nichts mit der Besteuerung der Gesellschaft zu tun. Die Personengesellschaft, die GmbH und Co. KG, die OAG, die Personengesellschaften sind transparent. Das bedeutet, dass steuerliche Ergebnis, Gewinn oder Verlust auf der Ebene der Personengesellschaft wird den hinter der Personengesellschaft stehenden Gesellschaftern unmittelbar zugerechnet. Ich mache Ihnen ein Beispiel dazu. Unsere GmbH und Co. KG macht einen Gewinn von 100.000 Euro. Sie hat zwei Gesellschafter, die mit jeweils 50% am Kommanditkapital beteiligt sind. Und jetzt steht in dem Gesellschaftsvertrag, wir wollen Kapital aufbauen. In den ersten 5 Jahren wird kein Gewinnanteil von den Gesellschaftern entnommen. Weil die Personengesellschaft transparent ist, das Ergebnis der Personengesellschaft unmittelbar den beiden Gesellschaftern zugerechnet wird, bekommt jeder der beiden Gesellschafter 50.000 Euro Gewinn in seinem Einkommensteuerbescheid zugerechnet, muss diese 50.000 Euro versteuern, obwohl im Gesellschaftsvertrag drinsteht, er kann sie gar nicht entnehmen. Umgekehrt bei der Kapitalgesellschaft ist auf der Ebene der Kapitalgesellschaft völlig uninteressant, was für ein Gewinn, was für ein Verlust entsteht. Die Gesellschaft dahinter der Gesellschaft kommt steuerrechtlich erst ins Spiel, wenn der Gewinn an sie ausgeschüttet wird. Diese grundsätzlichen Unterschiede zwischen Personengesellschaft einerseits und Kapitalgesellschaft andererseits führen uns zu der Überlegung, wenn wir auf das Gesellschaftsgeld, was erwirtschaftet wird auf der Ebene der Gesellschaft, nicht angewiesen sind, es nicht auf die Ebene der Gesellschafter ausgeschüttet oder entnommen werden muss, dann ist die Kapitalgesellschaft möglicherweise die vorzugswürdige Rechtsform, weil auf der Ebene der Kapitalgesellschaft sind die Gewinne mit 30% Steuern belastet. Auf der Ebene der natürlichen Personen sind die Gewinne mit bis zu 45% plus Solidaritätszuschlag, dann liegen wir ungefähr bei 47,25% belastet. Lassen wir die Gewinne in der Kapitalgesellschaft stehen, können wir den Zinseffekt nutzen. 5 Jahre, 10 Jahre, bis dann ausgeschüttet wird. Wenn wir auf das Geld sowieso angewiesen sind, wir regelmäßig vollständig den Gewinn entnehmen, ist die Personengesellschaft die geeignete Rechtsform, weil Gesellschaftsbesteuerung und Gesellschafterbesteuerung bei der Kapitalgesellschaft zusammengerechnet saldiert, etwas höher liegen in der Regel als bei der Personengesellschaft. Zum Schluss noch eine ganz wichtige Überlegung. Wie sehen wir die Perspektive unseres Unternehmens? Sehen wir die Perspektive des Unternehmens, dass es langfristig geführt wird, möglicherweise auch in der nächsten Generation noch weiter geführt werden soll, dann kann die Personengesellschaft die bessere Rechtsform sein. Sie ist zivilrechtlich und steuerrechtlich flexibler zu schenken, flexibler zu vererben. Wenn wir aber die Perspektive am Horizont haben, die Gesellschaftsanteile zu veräußern, ja, dann bietet sich die Kapitalgesellschaft an. Wenn Kapitalgesellschaftsanteile veräußert werden, sind 40% des Veräußerungsgewinns steuerfrei, 60% sind mit dem individuellen Steuersatz zu versteuern. Das ist eine Vergünstigung bei den Kapitalgesellschaften, die in der Systematik ihrer Besteuerung angelegt ist. Es gibt auch bei den Personengesellschaften eine Begünstigung. Dann muss man aber das 55. Lebensjahr abgeschlossen haben oder dauerhaft berufsunfähig sein. Und diese Begünstigung schafft im Falle des Verkaufs in der Regel nicht den Vorteil, den die Kapitalgesellschaften genießen, wenn man ihre Anteile veräußert. Ich hoffe, dass Sie einen Einblick erhalten haben, welche Überlegungen man anstellen muss, um zu der richtigen Entscheidung zu kommen, welche Rechtsform wähle ich für mein Unternehmen. Es ist ein Mosaik aus vielen Gedanken, was man zusammensetzen muss. Wenn Sie weitere Fragen haben, kommen Sie gerne auf uns zu.